Ich habe ja nicht nur Grünkohl gefunden, ich habe viele Zuckererbsen gefunden, Buschbohnen, Stangenbohnen, Schalotten. Also wirklich so typische Sachen, die hier in der Region angebaut worden sind. Dann habe ich die Leute angesprochen. Und erst waren die so ein bisschen verdattert, was will der dann? Und dann kam aber so, oh, da interessiert sich jemand für etwas, was ich seit Jahren mache. Und waren dann total interessiert und haben mir total gerne dann auch Saatgut gegeben.
Auf der Suche nach neuen spannenden Themen und Geschichten für diesen Podcast gehe ich natürlich immer fleißig in die Recherche und überlege mir, was könnte die Region Oldenburg-Ostfriesland noch so interessieren, wenn es ums Thema Grünkohl geht. Und bei meiner Recherche bin ich auf etwas ganz Interessantes gestoßen, beziehungsweise auf jemand ganz Interessantes. Bei mir sitzt Reinhard Lühring und Reinhard, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, du sammelst Grünkohlsorten. Ist das richtig?
Ja, kann man so sagen, obwohl das nicht ganz richtig ist. Also es gibt wie bei allen Gemüsesorten gibt es viele verschiedene Sorten, auch im Grünkohl, aber ich habe vor allen Dingen alte Grünkohlsorten gefunden. Und zwar bin ich in Ostfriesland rumgefahren, habe über die Gartenzäune geguckt und habe dann entdeckt, dass da Menschen sind, die ihre eigene Haus- und Hofsorte haben, also die selber Grünkohl-Saatgut machen davon und das immer wieder weiter vermehren und ja, das natürlich auch essen und verzehren. Und diese Sorten sammle ich, also da habe ich über 30 verschiedene Herkünfte mittlerweile gefunden und das gibt's eigentlich sonst fast nirgendwo mehr.
Spannend. Wie lange machst du das jetzt ungefähr schon und wie ist es dazu gekommen eigentlich?
Ja, dazu gekommen ist es im Grunde genommen, dass ich tatsächlich bei uns im Dorf in Schatteburg, da wohnten zwei alte Menschen, die hatten immer ihren Grünkohl und der war irgendwie, sah anders aus wie andere Grünkohlsorten. Der war total hoch, der war, weiß ich, 1,80 Meter hoch und dann habe ich da mal gefragt, sag mal, wo habt ihr die Sorte eigentlich her? Und er meinte, nö, die haben wir schon immer gehabt. So, ich sage, hä? Weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es so alte Sorten gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich von denen erstmal ja, ein bisschen Saat gekriegt, hab das angebaut und dann habe ich halt ja in anderen Dörfern rumgeguckt und habe tatsächlich entdeckt, dass es da noch so eine Kultur, ich sag jetzt mal fast, gab. Das ist jetzt auch schon ziemlich vorbei. Also ich bin so, sage ich mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre habe ich die ersten Sorten so gefunden. Da bin ich tatsächlich rumgefahren und habe einfach da entdeckt, dass das eben was ganz Besonderes ist. Das ist nicht immer eine Sorte, sondern diese Sorten sind dann auf den Betrieben von ja, den Eltern, Großeltern auch schon immer angebaut worden und praktisch immer vermehrt worden.
Jetzt sprechen wir von alten Sorten. Was bedeutet alt? Sind das Sorten, die es so nicht mehr gibt oder zumindest nur noch ganz selten? Oder sind das Sorten, die so einfach gar nicht mehr angebaut werden? Was bedeutet dieser Bezug alt? Oder ist alt in dem Fall irgendwie, weil schon 100 Jahre alt, 200 Jahre? Was heißt alte Sorten?
Okay, vielleicht weiß man das so ein bisschen von alten Apfelsorten oder so. Die können unter Umständen ein paar hundert Jahre alt sein, weil man dann Reiser abnimmt von alten Bäumen und auf neue Veredelungen drauf macht. Bei Gemüse ist das anders. Da habe ich immer eine Entwicklung, weil ich lasse die Pflanzen stehen, über Winter stehen und lasse die dann in Saat schießen, also dass die anfangen zu blühen. Und das heißt, dass jedes Mal, wenn ich den wachsen lasse, praktisch eine neue Verkreuzung stattfindet und immer eine Entwicklung stattfindet. Das ist der Unterschied zu zum Beispiel alten Apfelsorten. So, Das heißt aber auch, dass sich individuell die Sorten entwickeln. Also wenn auf irgendeinem Hof immer eine Grünkohlsorte angebaut worden ist, dann haben die zum Beispiel gesagt, oh ja, wir wollen gerne, dass die, weiß nicht, besonders hoch sind oder eine bestimmte Kräuselung oder relativ robust sind. Und darauf wird dann ausgelesen praktisch. Dann die besten Pflanzen wurden dann immer genommen und stehen gelassen und da wurde wieder Saatgut von gemacht, so dass sich eigene Linien, eigene Sorten über die Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte entwickelt haben. Und darum gibt es auch keine Namen. Bei den Obstsorten, da weiß man oder findet man raus, oh ja, das ist die Sorte, weil die genetisch identisch ist. Mhm. Und bei Gemüse ist das anders, da gibt es vielleicht auch Sortenbeschreibungen, aber weil es eben eine Entwicklung gibt, ja, verändern sich die Sorten einfach.
Wie hast du denn aber erkannt, du hast erzählt, du bist dann quasi rumgetingelt und hast bei den Menschen über den Gartenzaun geschaut, wie hast du denn auf Anhieb erkannt, dass das eine sogenannte alte Sorte ist? Ist das irgendwie Erfahrung, ist das einfach ein Blick oder wie hast du das gesehen?
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen eine Erfahrung. Mhm. Also mein Beruf ist Saatgutvermehrer, Gemüsesaatgutvermehrer. Mhm. Und mit den Jahren kriegt man da praktisch einen Blick für Sorten und wie die aussehen. Mhm. Und das Interessante war eigentlich, dass man bei den alten Gärten, also viele Leute haben ja gar kein Gemüse mehr. Das ist im Grunde genommen immer weniger geworden, dass die Leute in den Garten gehen und Gemüse anbauen. Und ich konnte es tatsächlich irgendwann sehen. Ich habe ja nicht nur Grünkohl gefunden, ich habe viele Zuckererbsen gefunden, Buschbohnen, Stangenbohnen, Schalotten. Also wirklich so typische Sachen, die hier in der Region angebaut worden sind. Und da konnte man tatsächlich dann auch so ein bisschen sehen, oh, das könnte was Interessantes sein. Und das war auch sehr interessant. Dann habe ich die Leute angesprochen. Und erst waren die so ein bisschen verdattert, was will der dann? Und dann kam aber so, oh, da interessiert sich jemand für etwas, was ich seit Jahren mache, wo meine Kinder kein Interesse mehr dran haben, weil die mit Beruf, Karriere irgendwo anders unterwegs sind. Und waren dann total interessiert und haben mir total gerne dann auch Saatgut gegeben und dazu erzählt, was sie einfach wussten, wie sie damit umgegangen sind, wo das hergekommen ist. Und waren total froh, dass die Sorte jetzt praktisch weiterlebt. Weil ganz oft ist das so, dann werden die Leute krank oder sterben, dann steht das Saatgut noch im Schrank. Und dann wird das vielleicht weggeworfen. So, ne? Ich habe auch schon in einem Garten, in einem verwilderten Garten, wo dann jemand verstorben ist, Pflanzen gefunden, irgendwie, die ich dann selber weitervermehrt habe.
Das heißt, du bist im Prinzip auch ja zuständig für die Erhaltung ostfriesischer Kulturpflanzen, ein bisschen auch die Erhaltung von traditionellen Grünkohl. Würdest du dich da auch so ein bisschen drin sehen, dass du dafür zuständig bist?
Ja, letztendlich ist das so? Also es gibt in Deutschland eine Genbank in Gartersleben und im Grunde genommen ist die Genbank dafür zuständig, ich sag mal, genetisches Material zu erhalten, weil das ist total wichtig. Das brauchen wir für zukünftige Züchtungen. Ich habe das gerade ja schon ein bisschen erwähnt, dass die Pflanzen immer eine Entwicklung haben und sich ja auf äußeren Bedingungen reagieren oder Einfluss drauf nehmen. Und aber die Genbank, die hat in der Vergangenheit nur im Ausland gesucht. Also auch ja landwirtschaftliche Kulturpflanzen, Getreide, aber auch Gemüse. In der DDR ist tatsächlich 1977 nochmal ein Aufruf gemacht worden, wo dann auch noch relativ viel Gemüse gefunden worden ist. Mhm. Aber in Westdeutschland hat es das nie gegeben. Mhm. Da sind dann praktisch so Sorten, die aus der Sortenliste rausgeflogen sind, wo dann irgendwelche Züchter, die nicht mehr mehr anbauen. Mhm. Die haben dann ihre alten Linien dann nochmal zur Genbank hingeschickt, aber zum Teil eben auch nicht. Und dadurch ist natürlich ein enormes genetisches Material ist einfach verloren gegangen. Mhm. Das ist sozusagen einfach weg.
Total spannend. Weißt du, ob du darin einzigartig bist oder hast du irgendwie so eine Konkurrenz, jemand, der das auch macht? Oder weil du wurdest ja auch, so habe ich das mitbekommen, du wurdest auch schon mal als Grünkohlpapst bezeichnet, vielleicht weil du da der Einzige bist?
Naja, also diese Bezeichnung, die sollte man nicht so hochhängen. Also es ist eben, ich habe das einfach gemacht und ich erhalte die Sorten. Mhm. Also ich habe mittlerweile über 200 verschiedene Herkünfte. Mhm. Also ich glaube, irgendwie über 30 Grünkohlsorten und dann eben die anderen Gemüse, die ich gerade schon erwähnt habe. Mhm. Und das ist natürlich ein relativ großer Aufwand, die Sortenreihen zu erhalten. Also Grünkohl ist zum Beispiel ein Insektenbestäuber. Das sieht so ähnlich aus von der Farbe wie Raps, also was man so kennt.
Ja.
Aber die sind halt viel größer. Und die verkreuzen sich untereinander. Mhm. Also wenn ich verschiedene Grünkohlsorten abblühen lasse, muss ich mindestens 500 Meter Abstand dazwischen
haben.
Da braucht
man ja auch eine Menge Platz, oder?
Ja, also da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Mhm. Man muss auch eine bestimmte Anzahl an Pflanzen haben. Darüber, ich sag mal, streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Also im Grunde genommen muss ich eigentlich immer mindestens 50 Pflanzen haben pro Sorte, aber ich komme bei den Grünkohlsorten bislang jedenfalls auch mit 12 bis 15 Sorten aus. Mhm. Das hat so ein bisschen damit zu tun, weil Grünkohl nicht so eine hochgezüchtete Sorte ist, wie zum Beispiel Blumenkohl oder so. Aber das noch das nächste Thema, Grünkohl kreuzt sich mit Weißkohl, Rosenkohl, Brokkoli, Rotkohl, Kohlrabi, das ist alles Brassica oleracea. Mhm. Und da muss man halt gucken, dass da, wenn man da Saatgut von machen will und die Sortenreihen erhalten will, dass man da Abstand hält.
Verstehe. Bevor ich auf deine Grünkohlsorten und was du dann eigentlich damit genau machst nochmal eingehe, würde ich nochmal zurück auf das kommen, was du gerade schon ein bisschen angerissen hast. Du bist also von Dorf zu Dorf getingelt und du hast gerade schon gesagt, einige haben dich komisch angeguckt nach dem Motto, was will der denn? Wie haben denn die Leute reagiert? Hast du irgendwie noch vielleicht eine besondere Situation irgendwie in Erinnerung, wo jemand gesagt hat, also hier in meinem Garten, mein Grünkohl, da kommst du nicht ran? Wie waren die Leute so drauf, als du geklingelt hast? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du bist dann hin, hast geklingelt und hast gesagt, hey, ich habe da was gesehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das Problem ist, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, dann sieht man gar nichts, weil die Hecken zu hoch sind.
Ja, das stimmt.
Und ich hatte dann tatsächlich zu der Zeit ein Motorrad und bin dann viel auch durch ganz Ostfriesland mit dem Motorrad gefahren, dass ich tatsächlich über die Hecken gucken konnte. Es gab zwei Parallelen. Ich habe so ein bisschen, gab es dann auch schon Öffentlichkeitsarbeit, so dass ich mal einen Aufruf in der Zeitung gemacht habe. Und das Interessante war tatsächlich, über die Zeitung kamen dann auch Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, oh ja, ich habe hier noch was, ne, komm noch mal vorbei. Ich habe dann aber tatsächlich mit dem Rumfahren und über die Hecken schauen, genauso viel gefunden, als wenn ich gezielt jetzt von Rauderfehn nach Wittmund hinfahre.
Okay.
Also das war wirklich so, dass ich jeden Tag da so ein paar Sachen gefunden habe. Und das war schon eine schöne Zeit. Also momentan mache ich das nicht mehr so. Also manchmal kommen jetzt noch Sachen, wenn jemand irgendwo was gelesen hat oder was mitbekommen hat, dass da noch ein Kontakt entsteht. Aber dass es noch viele alte Sorten gibt, im traditionellen Sinne, das ist mehr oder weniger vorbei.
Verstehe. Wie ist das jetzt zu Zeiten des Internets? Ich meine Anfang der 90er, Internet, du sagst Zeitung, jetzt gibt es natürlich Internet, viel einfacher noch an Menschen quasi ranzukommen. Hat dir das die Arbeit vielleicht auch manchmal erleichtert oder auch gar nicht?
Nee, also wenn ich dann da rumgefahren bin und bei den Leuten angefragt habe, das waren meistens Menschen, die 70, über 80 okay. Jahre alt.
Ja, verstehe.
Also wirklich ältere Menschen, die vielleicht Zeitung lesen, aber die, die sind nicht im Internet oder so unterwegs.
Nee, das stimmt.
Und die Menschen waren, wenn wir dann ins Gespräch gekommen sind, also wirklich eigentlich fast eher gerührt, weil das Interessante ist nämlich, zu der Zeit gab es kein gesellschaftliches Interesse an diesen Sorten. Ja, wieso? Das ist altes, alter Kram. Mm. Was will man damit irgendwie? Heute ist das anders. Wir merken auf einmal, oh, das sind die Sorten sind unterschiedlich. Mm. Manche sind robuster, manche ertragreicher. Geschmacklich gibt's da viele Unterschiede. Mm. Also wenn man da tiefer reingeht, von den Inhaltsstoffen gibt es da Unterschiede. Mhm. Also das ist auf einmal, ist das total spannend. Und auch wenn man jetzt weitergehen will, praktisch neue Linien züchten will, dann kann man jetzt auf alte Sorten zugreifen, um bestimmte Eigenschaften da einzukreuzen.
Ja, definitiv. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so einen Flohmarkt, ne? Derjenige, der irgendwie einen möglichen Schatz verkauft, für den ist das alter Krempel, für denjenigen, der es kauft, ist es vielleicht wirklich ein Schatz. Stichwort Schatz, hast du mal eine Sorte gefunden in dem Garten, wo du sagtest, oh, das glaube ich jetzt aber nicht. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Unfassbar, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Gab es mal so einen Moment?
Ja, aber das ist im Grunde genommen eher so etwas Spezielles.
Okay.
So, zum Beispiel, es gab eigentlich nur grüne Grünkohlsorten bei uns in der Gegend. Mm. Und dann habe ich tatsächlich auch mal so einen blau-roten gefunden. Mm. Und das ist dann eben was ganz Besonderes.
Das glaube ich,
so,
ja.
Ne? Und im Grunde genommen geht es eigentlich dabei um die Vielfalt. Also jetzt nicht nur Grünkohl, sondern auch bei den Zuckererbsen oder bei den Bohnen, dass man praktisch, dass ich eigentlich gerade noch in einer Zeit das gemacht habe, wo ich eigentlich eine relativ große Vielfalt noch entdeckt habe. Mhm. Also im Grunde genommen habe ich Glück gehabt gerade noch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
Ja.
Und es dann natürlich eben auch in die Hand genommen habe. So.
Ja, verstehe. Du hast ja wahrscheinlich einfach einen ganz anderen Blick auf diese Pflanze Grünkohl. Viele andere Menschen haben bei ihrem Blick auf die Pflanze Grünkohl natürlich das Geschmackliche im Sinn. Wie schmeckt er denn? Kann man den essen? Ist er lecker oder nicht? Natürlich haben die Sorten auch optische Unterschiede, aber auch geschmackliche Unterschiede. Probierst du die Sorten, die du findest, oder hast du sie probiert und dann auch vielleicht mal gemerkt, boah, der ist ganz besonders lecker, den mache ich mir auch mal zu Hause selber fertig? Oder geht es für dich um dieses Essen in dem Fall gar nicht?
Doch, natürlich. Also Essen ist immer das Zentrale überhaupt, weil man muss eigentlich auch sehen auf die Frage, ja, warum machst du das überhaupt? Mhm. Warum habt ihr die Sorten überhaupt erhalten? Geschmack ist relativ, wie wir alle wissen. Also ich sehe es tatsächlich mittlerweile nicht so, oh ja, der schmeckt besonders gut, sondern Grünkohl kann man zum Beispiel auch fühlen. Das ist auch ganz spannend. Da wird eigentlich nie drüber geredet, über die Blattkonsistenz. Mhm. Es gibt eher weichere Blätter und auch eher härtere Blätter. Mhm. Also die Blätter sind sowieso auch ganz unterschiedlich. Es gibt eben auch eher glattblättrige und eher feinkrause. Aber das Entscheidende ist zum Beispiel, traditionell gibt es ja immer nur diese Variante, ich sag mal, Grünkohl mit Pinkel, was eigentlich das Gericht so überhaupt ist. Vielleicht gibt es das mittlerweile, kann man das auch vegetarisch oder vegan zubereiten. Mhm. Aber interessant wird es dadurch dann natürlich, wenn man das auch als Rohkost verzehrt. Und dadurch sind die Sorten eben auch ganz interessant, wie die Blattkonsistenz ist.
Mhm. Ja.
Und es ist halt so, dass ich halt paar Sorten, die sich wirklich unterscheiden, die biete ich eben auch an über unseren Dreschflegel Saatgutversand. Und die Sorten, die sich gut unterscheiden, Aber im Grunde genommen sind das 4 oder 5 Sorten, die ich da von den alten Sorten anbiete. Und die ganzen anderen Sorten, die versuchen wir im Grunde genommen wieder auch unter die Leute zu kriegen, dass die Leute auch wieder selber Saatgut machen. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass wir mittlerweile über 400 Gärtnerinnen praktisch wieder auch in unseren Dateien haben, denen wir Saatgut gegeben haben.
Du hast gerade den Dreschflegelversand kurz angesprochen. Magst du es mal erklären? Also angenommen, ich höre jetzt diese Podcast-Folge und sage, das finde ich so interessant, ich habe auch Interesse, ich würde mir mal Saatgut mal eben bei dir bestellen. Wie läuft das? Gehe ich dann online irgendwie bei euch auf der Webseite und dann habt ihr da so ein paar Saatgut von verschiedenen Grünkohlsorten und ich kann mir dann eine gewisse Menge bestellen und sehe das dann bei mir an oder wie läuft das?
Ja, also wir sind, ich kann es gerade gar nicht genau sagen, 17 Gärtnerinnen in ganz Deutschland verteilt und jeder Betrieb hat so seine speziellen Sorten. Wir machen Gemüse, Kräuter und Blumen und bieten das in erster Linie für Privatgärtner an. Und da kann jeder natürlich bestellen, wie er will. Und da habe ich eben einige Sorten von diesen, was ich hier in Ostfriesland gefunden habe, eben auch Grünkohlsorten, bieten wir da an. Und ich würde auch jedem empfehlen, da erstmal reinzugehen und da erstmal auszuprobieren. Wenn man dann sagt, oh ja, ich würde gerne was ganz Spezielles haben, dann kann man tatsächlich auch noch mal direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Wir haben auch eine Broschüre gemacht, biete ich auch über den Dreschflegel-Shop oder Katalog an. Da kann man noch mal diese ganzen 200 verschiedenen Sorten finden mit kleinen Sortenbeschreibungen oder wo die auch herkommen. Und wenn man sagt, oh ja, ich habe Interesse, auch eine eigene Haus- und Hofsorte zu machen, ja, dann kann ich da auch Saatgut zuschicken.
Jetzt habe ich in meiner Podcast-Aufnahme mit Herrn Dr. Albach gelernt, dass Grünkohl grundsätzlich sehr pflegeleicht ist. Also wenn ich selber Grünkohl zu Hause anbauen möchte, ist das jetzt kein Riesenaufwand. Wie ist das bei euch? Gebt ihr denn aber auch, wenn ihr jetzt das Saatgut vertreibt, gebt ihr auch Tipps mit auf den Weg, wie der Gärtner, der das Saatgut kauft, am besten damit umgeht, damit er dann auch am Ende schön wächst und gedeiht? Habt ihr da auch so ein paar Infos dann, die ihr mit an die Hand gebt, wie das läuft?
Ja, natürlich haben wir auch ein paar Infos, geben wir an die Hand. Was Herr Albach da gesagt hat, das stimmt in der Form, das kann ich nur bestätigen. Also man muss den praktisch aussehen, vielleicht direkt im Garten oder in so einer Saatschale. Dann vereinzelt man den nochmal, damit er so 15, 20 Zentimeter hoch wird. Und dann pflanzt man den in den Garten auf Abstand, so dass die Pflanze Platz hat, den ganzen Sommer über zu wachsen. Und wenn der dann erstmal angewachsen ist, dann ist der eigentlich total robust.
Ich war am vergangenen Sonntag, war ich auf dem Hallo Grünkohl Event hier in Oldenburg. Das ist ja hier traditionell quasi so ein bisschen, ja, die Feier zum Start der Grünkohlsaison. Ich hatte dann einige Gäste bei mir in dem Podcast. Das waren so BesucherInnen dieser Veranstaltung. Und habe mit denen darüber gesprochen, wie die ihren Grünkohl eigentlich am liebsten mögen. Die meisten haben natürlich gesagt, klassisch mit Pinkel und Koch-Mettwurst und Senf oder einige auch ohne Senf. Was interessant war, eine junge Frau sagte zu mir, sie macht gerne Chips daraus, Grünkohlchips oder eben als Rohkost auch in den Salat. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten, ja, was man auch aus Grünkohl machen kann und wie man ihn quasi essen kann. Nun hast du seit Anfang der 90er so viel, sag ich mal, mit Grünkohl zu tun. Wie isst du den Grünkohl denn am liebsten?
Ich probiere auch immer noch wieder rum. Aber es ist eben ganz oft so, ich gehe jetzt in den Garten, wenn ich mir Salat hole, dann gehe ich immer zum Grünkohl und hole noch 2, 3 Blätter Grünkohl und mische den mit unter den grünen Salat. Okay. Und im Grunde genommen kann man den unter fast allen anderen, ob ich den Möhrensalat oder Rote Beete, ich kann den eigentlich überall mit untermischen. Mhm. So. Und da sieht man schon mal, dass das, klar, da gibt es klassische Rezepte. Ich sag mal, Grünkohl mit Walnuss, Äpfel, vielleicht ein bisschen Orange oder sowas. Ich mach den auch mittlerweile in Pasta oder, aber oft mit anderen Gemüsen zusammen. Ah, okay. Also, man muss das tatsächlich ausprobieren. Und im Grunde genommen geht es, glaube ich, tatsächlich darum, dass man das einfach öfter zu sich nimmt. Mhm. Und klar, Chips oder Smoothie oder das ist mittlerweile ein bisschen bekannt. Man kann das auch als Gewürz nehmen, sozusagen. Also wie gesagt, 2-3 Blätter und dadurch kriegt das ganze Essen ein anderes Aroma, sozusagen. Und also da bin ich viel mehr zu finden. Klar, es gibt auch ab und zu mal klassisch, bei mir eher vegetarisch oder vegan. Und dann liegt es natürlich eben auch daran, ich habe ja auch noch eine Auswahl an Sorten.
Ja.
Und dadurch wird das dann gerade bei Rohkost nochmal wieder total spannend.
Ja, definitiv. Ich würde mal nochmal ganz kurz auf die Sorten eingehen. Was sind das eigentlich für Sorten? Haben die alle einen Namen? Gibt es da vielleicht auch Sorten, die man kennt? Gibt es vielleicht auch Sorten, die noch gar keinen Namen haben oder nie einen hatten? Kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben?
Ich habe die alten Sorten oft immer entweder nach den Dörfern benannt, wo ich die gefunden habe, oder nach den Namen von den Menschen, wo ich die her habe. Und es gibt auch Linien, die habe ich praktisch selber entwickelt, zum Beispiel die rote Palme, die sieht besonders gut aus und eignet sich halt auch besonders für Rohkost und für Salate, weil sie halt relativ weiches Blatt hat und dadurch optisch auch nochmal in so einem Salat sich gut macht.
Hast du ein paar Beispiele für Namen von Orten, wo du die gefunden hast?
Da muss ich jetzt überlegen. Ja, in Spekendorf gibt es zum Beispiel. Jetzt muss ich wirklich eben überlegen. Es gibt 2-3 Sorten in Leer, in Raudermoor. Also ich habe, also wenn man sich die Broschüre bestellt, da gibt es dann eine Karte, wo dann die einzelnen Sorten auch oder die Dörfer aufgelistet worden sind, wo ich die Sorten gefunden habe.
Ja. Macht die Dörfer dann ja bestimmt auch irgendwie stolz, oder? Hast du da mal irgendwie vom Bürgermeister oder so mal irgendwie?
Naja, es ist eher so, wenn jetzt irgendjemand, weiß nicht, einen grünen Daumen hat, Lust hat zu gärtnern und so etwas machen will, auch vielleicht eine Sorte sucht, dann guckt man natürlich, okay, da gibt's eine Sorte aus meinem Dorf oder aus dem Nachbardorf, dann hole ich mir die doch auf jeden Fall auch mal und guck, wie mir die gefällt. Ja. So, ne? Also das ist vielleicht der erste Zusammenhang. Dann gibt es halt Sorten, die sind mehr auf vom Boden her, auf schweren Böden, auf Klei gewachsen, andere auf Sandböden oder sogar auf moorigen Böden. Also so kann man das dann sozusagen auswählen.
Das ist ja tatsächlich nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast mitmachst. Du warst ja schon mal in einem anderen Podcast und da habe ich reingehört und da hast du erzählt, dass Grünkohl-Touren nicht so deins sind. Ist das richtig? Und wenn ja, warum?
Naja, das ist, glaube ich, das Traditionelle. Also die klassischen Grünkohltouren, die kenne ich tatsächlich eigentlich nur hier aus dem Oldenburger Raum irgendwie. Vielleicht Ammerland so ein bisschen. Aber in Ostfriesland, da gibt es eher dieses Boßeln. Und nach dem Boßeln geht man Grünkohl essen.
Ja.
Und hier gibt es tatsächlich, also soweit ich das mitgekriegt habe, eben diese Grünkohltouren. Und ich glaube, das ist etwas sehr Traditionelles.
Ja.
Also für mich ist eigentlich viel spannender, warum machen wir überhaupt diesen Podcast über dieses Gemüse? Ich mache noch einen Haufen andere Gemüsesorten, wo ich Saatgut von mache, auch wo ich Saatgut gefunden habe. Warum reden wir über Grünkohl? Das ist für mich eigentlich das Spannende.
Definitiv. Reinhard, mit Blick auf die Uhr, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Ich würde gerne abschließend nochmal wissen wollen, wenn ich jetzt mir diese Podcast-Folge anhöre und total fasziniert bin von dem, was du alles erzählst und vor allen Dingen von dir und deinen Sammlungen alter Sorten, kann ich zu dir kommen, mir die Sorten anschauen, vielleicht auch probieren? Gibt es da Möglichkeiten? Bietest du das an?
Also direkt anbieten mache ich nicht. Mhm. Also ich bin tatsächlich derjenige, der sich mit den Pflanzen beschäftigt. Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich verstärkt damit beschäftigt, dass wir diese Sorten wieder, diese Kultur des Grünkohlanbaus wieder unter die Menschen bringen. Das begleite ich natürlich. Und ich mache auch sowas wie hier jetzt den Podcast und berichte das auch. Und natürlich, wenn jemand Interesse hat und da etwas wissen möchte, kann er gerne auf mich zukommen und dann können wir da etwas machen, auf jeden Fall.
Reinhard, ich finde das ganz, ganz toll, dass du das machst und bin wahnsinnig dankbar, dass du heute hier gewesen bist und mich ein bisschen belehrt hast in deine Arbeit und in die Sorten und in die Vielfalt und in die Historie und sage ganz großes Dankeschön. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Also für ein bisschen Blick in die Zukunft noch zum Abschluss. Was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht?
Naja, es geht weiter. Meine Tochter Ronja, die ist jetzt gerade, sag ich mal, mit eingestiegen oder hat jetzt auch einen eigenen kleinen Betrieb gegründet und will perspektivisch diese Saatgutarbeit auch machen.
Cool, das finde ich super. Reinhard, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, danke auch.
Mach's gut, ne? Tschüss.
Tschüss.